Es ist ein richtig idyllischer Ort, der Bosenhof in Bad Kreuznach. 500 Meter bis zum nächsten Nachbarn, die Weite der Felder vor der Haustür, Weinberge, also wirklich schön. Nur, was sich dort im Jahr 2000 abgespielt hat, das ist alles andere als schön. Drei Frauen werden regelrecht hingerichtet. Eine grausame Tat, die in ihrer Geschichte noch etliche Wendungen bereithält.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen hier bei Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM. Mit mir, Thomas Schmidt, Digitalreporter bei der VRM und mit einem wirklich grausamen Verbrechen. Wie in jeder Folge ist das natürlich auch in der heutigen Episode genau so passiert. Es ist ja schließlich ein True Crime Podcast und wenn euch solche Fälle interessieren, dann solltet ihr Abgrundtief abonnieren, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Aber bevor wir hier über neue Folgen sprechen, lasst uns doch erst einmal in unsere aktuelle Folge eintauchen. Und im Intro habe ich es ja schon gesagt, unser heutiger Fall, der führt uns zurück ins Jahr 2000 und er führt uns nach Bad Kreuznach. Oder zumindest ganz in die Nähe. Hauptschauplatz ist der Bosenhof zwischen Bosenheim und Planegg, also dann doch etwas abgelegen. Aber das macht auch den Charme des Geländes aus. Der Bosenhof ist in erster Linie ein Reiterhof. Rund 25 Pferde sind hier in den Ställen untergebracht. Nicht alle von den Bewohnern, sondern hier kann man sein Tier auch einquartieren und das haben auch etliche Leute gemacht. Außerdem gibt es auch eine Hundezucht der Hofbesitzerin, die auch immer wieder Welpen verkauft hat. Dementsprechend gibt es auch viele Gebäude, die den Hof bilden. Haupthaus, wo auch mehrere Menschen wohnen, Stallungen, mehrere bewohnte Nebengebäude. Also eigentlich gut was los hier. Die Hundezucht und die Stallungen sorgen dafür, dass hier immer mehr oder weniger jemand gerade ankommt, geht oder sich aufhält. Also ganz so einsam, wie es dann geografisch zumindest gelegen ist, ist der Hof dann doch nicht. Außerdem sind gerade, wie gesagt, im Jahr 2000, genauer gesagt im September, etliche Handwerker hier unterwegs. Denn hinter dem Haupthaus soll ein Pool gebaut werden. Und sollte es bis jetzt nicht durchgesichert sein, ja, der Besitzerin geht es finanziell ziemlich gut. Diese Besitzerin, das ist Kerstin W., 58 Jahre alt und sie wird häufig als, ja, eine uneingeschränkte Herrscherin auf dem Hof beschrieben. Kerstin heißt eigentlich anders und sie lebt nicht allein auf dem Bosenhof. Auch ihre 36-jährige Tochter, deren 37-jähriger Mann und der gemeinsame 6-jährige Sohn des Paares wohnen auch noch dort. Darüber hinaus auch noch ihre 25-jährige Schwiegertochter und eine Zeit lang auch noch deren 27-jähriger Mann, aber der wohnt mittlerweile im Nachbarort, weil das Paar getrennt lebt. Aber es scheint, als könne sich das bald schon wieder ändern. Jedenfalls nähern sich die beiden wohl gerade wieder etwas an und anscheinend gibt es auch schon Pläne, ob das klappen könnte, dass sie wieder zusammen auf dem Bosenhof wohnen. Und das klingt jetzt alles noch etwas verwirrend, aber im Grunde wohnt da unsere Herrscherin mit ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und Enkel sowie der Schwiegertochter und deren, sagen wir mal, On-Off-Partner. Und neben den Interessenten für einen Hundewelpen, den Pferdebesitzern, die ihre Tiere auf dem Bosenhof untergebracht haben und den eigentlichen Bewohnern sind in diesem September 2000, wie gesagt, auch noch etliche Handwerker auf dem Anwesen unterwegs. Der Pool, der hinter dem Haus gebaut werden soll, der wird zu dieser Zeit gerade angelegt, aber nicht nur da wird gearbeitet, der ganze Hof ist top in Schuss. Immer wieder werden Kleinigkeiten aus- und aufgebessert, also man sieht schon, dass hier Geld vorhanden ist und die Familie das auch für die Instandhaltung einsetzt. Und so soll auch am 22. September wieder was getan werden, da ist ein Heizungsmonteur morgens auf dem Weg zum Hof. Es ist 8 Uhr in der Früh, der Mann ist pünktlich, er klingelt und wartet, dass er hereingelassen wird. Aber es öffnet niemand. Er klingelt mehrfach, schaut sich so ein bisschen um. So verlassen hat der Hof selten, wenn nicht sogar noch nie auf ihn gewirkt. Nach mehrmaligem Rufen, Klingeln und Klopfen geht der Handwerker schließlich einfach rein. Auf dem Bosenhof, da sind die Türen im Grunde immer offen und wenn nicht, dann steckt ein Schlüssel. Im Haus trifft der Monteur aber nicht auf Kerstin W. oder sonst ein bekanntes Gesicht, sondern auf einen ziemlich verschlafenen kleinen Jungen. Es ist der 6-jährige Leon. Auch Leon heißt eigentlich anders und ist der Sohn von Julia, der 36-jährigen Tochter von Kerstin, die auch auf dem Hof wohnt. Und auf die Frage des Handwerkers, wo denn seine Eltern sind, da kann der kleine Leon auch nicht so richtig drauf antworten. Also gehen die beiden dann zusammen auf die Suche. Die werden den Jungen ja nicht einfach ohne was zu sagen hier allein gelassen haben. Da muss also irgendwo noch irgendein Erwachsener in der Nähe sein. Sie schauen sich im Gebäude um, aber da scheint echt niemand da zu sein. Antwortet ja auch keiner auf die Rufe des Mannes, also gehen sie nach draußen und suchen da nach einem Erwachsenen. Und dann endlich finden sie auch jemanden. Es ist die Mutter des 6-jährigen Jungen. Und jetzt wird auch klar, warum sie nicht geantwortet hat. Sie liegt am Boden, blutüberströmt mit durchgeschnittener Kehle. Ein furchtbares Bild und umso schlimmer, dass der kleine Junge das so sehen muss. Die Frau war vermutlich gerade auf dem Weg zu den Stallungen gewesen. Der Handwerker ruft daraufhin sofort die Polizei und nimmt den Jungen weg vom Fundort seiner Mutter und diesem wirklich grausigen Bild, das sich dort bietet. Und wenig später kommt die Polizei dann auch auf den Hof und sperrt erstmal alles ab und sucht vor allem auch alles ab. Und es zeigt sich schnell, diese eine Leiche, die war erst der Anfang. Im ersten Stock des Haupthauses finden sie die 58-jährige Hofbesitzerin Kerstin W. Auch sie ist nicht mehr am Leben, als sie gefunden wird. Auch sie liegt blutüberströmt und regungslos auf ihrem Bett. Und auch ihr hat jemand die Kehle durchgeschnitten. Doch das Grauen ist auch damit noch nicht vorbei, denn im Nebengebäude entdecken die Beamten eine dritte Leiche. Es ist die 25-jährige Schwiegertochter von Kerstin. Sie wird auf dem Boden ihrer Küche gefunden. Der Tisch ist bereits für das Frühstück gedeckt. Und auch ihr hat man die Kehle durchgeschnitten. Es sind also bis auf den kleinen Leon alle Bewohnerinnen des Bosenhofs, ja, ich glaube, so viel weiß man in dem Moment schon, ermordet worden. Und was muss das für ein Moment für ihn gewesen sein? Mehrfach hat er gesagt, hoffentlich finden sie jetzt nicht auch noch den Papi, sonst bin ich ja ganz alleine. Und das tut schon weh, alleine das zu hören, und man mag sich gar nicht ausmalen, was das für die Psyche des Kindes bedeutet. Leon wird daraufhin zu Verwandten gebracht und dort auch psychologisch betreut. Für die Mainzer Mordkommission geht die Arbeit jetzt erst so richtig los. Etwa 90 Bereitschaftspolizisten durchkämmen mit Metalldetektoren den Tatort und das Umfeld. Das Gelände des Bosenhofs ist weitläufig und unübersichtlich. Da wird es nicht einfach, Beweise zu finden, zum Beispiel die Tatwaffe, ein Messer. Aber das wird auch bis zum Abend nicht gefunden. Es muss sehr, sehr scharf gewesen sein, das erkennt man an den Schnittwunden, denn die sind ziemlich tief und klaffen weit auseinander. Außerdem muss sich der Täter stark mit Blut besudelt haben, bei der Menge, und da hofft die Polizei natürlich, dass so ein stark beschmutzter Täter jemandem aufgefallen sein könnte nach der Tat. Was man schon recht früh vermutet, die Opfer und der oder die Täter müssen sich gekannt haben. Es gibt keine Anzeichen der Gegenwehr bei den Toten. Auch finden sich keine Spuren auf ein Sexualdelikt oder einen Raubmord. Es sieht nicht so aus, als sei irgendetwas im Zuge des Verbrechens gestohlen worden oder durchwühlt. Normalerweise fällt den Ermittlern so etwas recht schnell auf, aber hier keine Spur. Und Spuren finden die Beamten auch nicht an den Fenstern oder Türen. Gut, die Türen standen wie gesagt eh fast immer offen, also erst einmal viele Fragen und keine Antworten. Was man nur weiß, die Kehlen der Opfer sind durchgeschnitten worden und bei mindestens einem Opfer sind auch Verletzungen am Kopf festgestellt worden. Aber da ist jetzt nicht so direkt klar, ob die auch vom Täter stammen oder zum Beispiel von einem Sturz gekommen sind. Personen, die auf dem Bosenhof vor Ort waren, also Ermittler, die den Tatort gesehen haben, die sprechen hier von einem schlimmen Blutbad. Ein Zitat eines Bestatters, das zeigt schon in etwa das Ausmaß, schlimmer als bei Engelbach, sagt er. Und wenn ihr treue Abgrundtiefhörer seid, dann klingelt da vielleicht etwas bei diesem Namen. Dreifachmord im Wormser Villenviertel heißt diese Episode aus Staffel 4. Da gab es auch drei Leichen, die allesamt schwerste Kopfverletzungen hatten. Mehr will ich aber nicht spoilern, falls ihr vorhabt, diese Folge im Nachgang auch noch zu hören. Das kann ich jedenfalls nur empfehlen. Ja, schlimmer als bei Engelbach. Es ist wirklich ein grausames Bild, das der Täter hier hinterlassen hat. Und um den zu finden, konzentrieren sich die Ermittlungen der Polizei erst einmal auf das Umfeld der Toten. Beide Ehemänner waren zur Tatzeit wohl nicht zu Hause. Sie sind dann jeweils auf der Arbeit über das Verbrechen informiert worden. Der Vater von Leon hat den Bosenhof so etwa gegen 6 Uhr verlassen und ist dann los auf die Arbeit. Er hat eine Gerüstbaufirma im benachbarten Stadtteil Planig. Er ahnt bei seinem Abschied nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass er sich mit einem Kuss von seiner Frau verabschiedet. Der Mann der Schwiegertochter hat zu der Zeit nicht auf dem Hof gelebt und ist also direkt von seiner Wohnung aus zur Arbeit gefahren. Die beiden Männer mussten dann mit nach Mainz aufs Polizeipräsidium und wurden dort dann mehr oder weniger den ganzen Tag befragt. Unter Tatverdacht stehen sie beide nicht, vielmehr sollen sie der Polizei bei den Ermittlungen helfen. großes Augenmerk richtet die Polizei auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Opfer. Denn wie gesagt, der Hof ist sehr gepflegt, frisch renoviert. Dann wird auch noch gerade ein Pool angelegt. Denen ging es also alles andere als schlecht wirtschaftlich gesehen. Und so stellt sich ja dann noch einmal die Frage, warum fehlt dann anscheinend nichts? Warum wurde nicht durchwühlt, nichts gestohlen? Könnte es sich hier um einen Auftragsmord gehandelt haben? Die oder der Täter muss schnell vorgegangen sein. Keine der Frauen hat sich gegen die Attacke gewehrt und möglicherweise kam der Täter von hinten, hat die Kehle aufgeschlitzt und ist dann zum nächsten Opfer. Dafür spricht, dass es wenige Blutspuren gibt, die der Täter hinterlassen hat. Denn bei so einem Kehlenschnitt, da verliert ein Mensch unglaublich schnell unglaublich viel Blut und wenn der frontal ausgeführt worden wäre, dann wäre das Spurenbild doch anders gewesen. Das ist alles so schnell, präzise und tödlich gewesen, dass die Theorie der Profikiller gar nicht so abwegig erscheint. Ein Polizeisprecher sagt, dass die grausige Perfektion im Umgang mit dem Messer auf gewisse Vorkenntnisse schließen lasse. Nur, woher kommt die Ortskenntnis? Der Täter hat sich auf dem Hof anscheinend gut ausgekannt. Die Allgemeine Zeitung schreibt damals, die Profikiller-Theorie sei eine von vielen Theorien, der die Soko im Moment ihre Aufmerksamkeit widme. Der Sprecher sagt, wir behandeln derzeit alle Theorien gleichwertig, Familiendrama oder Russenmafia, die Sache ist dubios und nebulös, so der Sprecher. Diese Russenmafia-Theorie macht aber weder die Zeitung noch der Polizeisprecher auf, die wird genährt durch die Erkenntnisse, dass die Inhaberin des Bosenhofs eines oder mehrere Geschäfte gehabt habe, so der Polizeisprecher, unter anderem eine Immobilienfirma, die angeblich auch mit Immobilien in Osteuropa gehandelt haben soll. Nur einen Tag später, Sonntag, der 24. September, kommt wieder ein ganz anderer Dreh in die Suche nach einem Verdächtigen, denn da werden gleich zwei Männer festgenommen. Einer, der als Täter bezeichnet wird und einer, der dem Täter geholfen haben soll. Der Helfer, ein 35-Jähriger aus Rheinhessen, wurde nach dem Haftprüfungstermin freigelassen, der andere, ein 39-Jähriger, bleibt in Haft. Und diese Personalie, die hat es durchaus in sich. Der Hauptverdächtige in dem Dreifachmordfall ist kein geringerer als der Vater des kleinen Leons, beziehungsweise der Ehemann der getöteten 36-Jährigen. Oder auch der Schwiegersohn der getöteten Kerstin W. oder auch der Schwager der getöteten 25-Jährigen. Aber wie kommt man jetzt plötzlich auf den Mann, den wir hier im Podcast einfach mal Werner nennen? Er hat ja eigentlich erst auf der Arbeit von dem Verbrechen erfahren und war wohl auch nicht vor Ort, als es passiert ist. Naja, zunächst hatte man ihn wirklich nicht im Visier, ist aber dann an einer Aussage von ihm hängen geblieben, als man die dann mit den Ergebnissen der Rechtsmedizin verglichen hat. Konkret geht es da um Werners Aussage, dass er, das haben wir ja schon gehört, seiner Frau noch einen Abschiedskuss gegeben hat und dass die Familie logischerweise noch gelebt hat, als er um 6 Uhr in Richtung seiner Arbeitsstelle aufgebrochen ist. Und das kann nicht stimmen, denn der Todeszeitpunkt der Frauen soll bei 5.30 Uhr liegen. Das sind jetzt keine 5 Minuten oder so. Keine Toleranz, wo man noch sagen kann, ja, hat er sich halt verguckt, wird schon passen. Das klafft eine gute halbe Stunde auseinander. Der Verdächtige hat nicht geglaubt, dass die Gerichtsmedizin so exakt ist, schließt der leitende Oberstaatsanwalt Horst Hund aus Bad Kreuznach. Die Polizei hält das für den entscheidenden Fehler, der nun zur Aufklärung des Falls führen könnte. Und das ist irgendwie so seltsam. Da soll er 3 Menschen umgebracht haben, jemanden in den Plan eingeweiht, Zeugen abgehalten und Tatmittel und Kleidung entsorgt haben und schaut dann nicht auf die Uhr? Wenn er es war, dann weiß er doch auch genau, wann das war und wann was war und begeht dann so einen Fehler? Man darf sich nicht täuschen lassen, sagt Oberstaatsanwalt Hund. Die meisten Menschen machen Fehler. Das würde ja auch zumindest ins Bild passen, dass der Täter sich den Frauen nähern konnte, ohne dass die Verdacht geschöpft haben. Außerdem hat man Blutspuren in dem BMW des Verdächtigen gefunden, deren Ursprung aber noch unklar ist. Wenn man jetzt nachweisen kann, dass es sich dabei um das Blut eines der Opfer handelt, ja dann scheint die Sache schon ziemlich klar zu sein, aber so weit sind wir noch nicht. Dieser BMW, der wurde wohl auch am Morgen nach der Tat beobachtet, wie er ziemlich schnell aus dem Feldweg vom Bosenhof gekommen sei. Die Flucht nach der Tat vielleicht? Zumindest passt die Beschreibung eines Zeugen auf das Fahrzeug ziemlich genau zum tatsächlichen Auto von Werner. Noch enger wird es für Werner aber, weil ja auch noch ein Gehilfe, nennen wir ihn Adam, festgenommen wurde. Der sagt nämlich was ganz Interessantes aus. Werner hat ihn beauftragt, für den Tatmorgen dafür zu sorgen, dass ein Handwerker nicht wie geplant morgens zum Hof kommt, so wie eigentlich ausgemacht. Adam sagt, er habe gewusst, dass Werner da etwas plane, hat aber eher an einen Raub geglaubt. Das wiederum glaubt ihm die Staatsanwaltschaft nicht, die davon ausgeht, dass er von dem geplanten Mord gewusst hat. Für das Fernhalten des Handwerkers ist Adam eine Immobilie in Aussicht gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft strebt nun Anklage wegen Beihilfe zum Mord gegen den 35-Jährigen an. Aber was wird Werner eigentlich vorgeworfen? Welches Motiv vermutet man hinter der Tat? Für die Staatsanwaltschaft ganz klar Habgier. Denn angeblich hat es ziemlich gebröckelt in der heilen Welt auf dem Bosenhof. Die Ehe von Werner und seiner Frau stand wohl kurz vor dem Aus. Sie wollte sich von ihm trennen und für den Verdächtigen wäre das aus finanzieller Sicht eine Katastrophe. Hat die Schwiegermutter doch Millionen auf dem Konto und er als Schwiegersohn den Anspruch auf ein Erbe. Nur nicht, wenn die Ehe scheitert. Dann bleibt für ihn gar nichts mehr übrig. Und deshalb mussten seine Schwiegermutter und seine Frau sterben. Die Schwägerin ist dann vermutlich getötet worden, um die Tat zu verschleiern. Sein Sohn, der während der Taten noch geschlafen hat, durfte weiterleben. Da weiß man nicht, ob er das nicht tun konnte oder aber ob er lediglich gedacht hat, naja, der schläft, der wird nichts davon mitbekommen. Wobei man davon ausgeht, dass auch Kerstin im Schlaf von ihm überrascht worden ist. Also da liegt eher der Verdacht nahe, dass er das dann nicht übers Herz bekommen hat. Auch in Bezug zur Tatwaffe ist man mittlerweile weiter. Auf dem Hof wurde ein fehlendes Brotmesser bemerkt. Es ist also davon auszugehen, dass dieses Messer für die Tat benutzt wurde. Und vielleicht hat Werner das Messer und die verschmutzte Kleidung ja mit seinem Auto weggebracht. Wir erinnern uns an den Zeugen, der diesen rasenden BMW gesehen hat. Der wird jetzt, wo man da Blutspuren drin gefunden hat, natürlich komplett auseinandergenommen und untersucht. Und jeder rechnet damit, ja klar, da ist jetzt das Blut der Opfer zu finden, aber nein. Da gibt es kein Match und damit ist ausgeschlossen, dass das gefundene Blut von einem der Opfer stammt. Vielmehr gibt die Polizei zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt, aber das ist schon ein kleiner Hammer, hatte doch jeder damit gerechnet, dass sich der Fall damit jetzt fix lösen ließe. Stattdessen bleibt Werner weiter in Haft, schweigt zu den Vorwürfen und bis auf seine falsche Zeitangabe hat man nicht viel. Nur, man scheint auch nicht wenig gegen ihn in der Hand zu haben, denn nach 4 Wochen in U-Haft versucht sein Anwalt, ihn mittels Antrag auf Haftprüfung freizubekommen, was jedoch scheitert. Und von wegen Freikommen, das Nächste, was die Öffentlichkeit in dem Fall hört, ist, dem wird der Prozess gemacht. Ja, Werner soll angeklagt werden. Aber bevor das geschieht, tauchen 2 weitere Männer auf, die etwas mit dem Mord zu tun haben sollen. Ihre Blutspuren und ihre Fingerabdrücke sind am Tatort gefunden worden. Die Sache ist allerdings etwas kompliziert, denn die Männer sind Polen und sollen auch in Polen vernommen werden. Und das ist nicht so einfach, zumindest wenn der Prozess in Deutschland laufen soll. Es braucht da ein Rechtshilfeverfahren, um sie vernehmen zu können. Die sitzen da zwar auch in U-Haft, aber das kann bis zu 3 Monate in Anspruch nehmen, um so ein Verfahren durchzukriegen. Jedenfalls sind es 2 Polen, ein Brüderpaar, die nun auf einmal als Hauptverdächtige auftauchen. Schon vor dem Prozess gegen Werner geht die Verteidigung in die Offensive. Diese beiden Polen haben einen simplen Raubmord begangen, der aus dem Ruder gelaufen ist. Werner selbst hat mit der Sache nichts zu tun und es wird angekündigt, dass er umfassend zu der Sache aussagen will. Daher ist die Spannung vor Prozessbeginn noch höher, als sie es ohnehin schon ist, denn das Interesse an diesem aufsehenerregenden Fall ist natürlich riesig. Nur, wie ist jetzt hier wer überhaupt verstrickt? Zum Prozessauftakt liest sich die Anklage nämlich etwas anders, als man das zunächst vermutet hätte. Werner wird angeklagt, dass er die Morde geplant hat und dann die beiden polnischen Brüder, die außerdem auf dem Bosenhof als Schwarzarbeiter beschäftigt waren, mit der Tat beauftragt hat. Sollen wir es noch weiter verstricken? Okay, gut, da kommt dann nämlich auch noch Adam ins Spiel, der ja dafür gesorgt haben soll, dass die Polen die Tat ungestört durchziehen können. Auch der muss sich vor Gericht verantworten und zwar wegen Mitwisserschaft. Er soll ganz genau gewusst haben, was Werner vorhat und ihn nicht nur nicht verpfiffen, sondern ihm auch noch freie Bahn bereitet haben. Aber lasst uns jetzt mal hören, was Werner denn zu sagen hat. Der hatte ja groß angekündigt, aussagen zu wollen. Also zusammengefasst ist die Botschaft auf jeden Fall, ich war es nicht. Er sagt, dass seine Frau noch gelebt hat, als er den Hof am Morgen des 22. September verlassen hat. Er sagt aber auch, dass er ihr 3 Tage vor dem Mord nachträglich eine Affäre gestanden hat und dass ihm seine Schwiegermutter, wenn sie das herausgefunden hätte, Zitat, die Hölle heiß gemacht hätte. Und mit diesen Aussagen tut er sich nicht gerade einen Gefallen, wird dadurch doch ein Motiv deutlich, die Ehe der beiden bröckelt, sie verzeiht ihm den Seitensprung nicht, die Schwiegermutter darf es nicht erfahren, du bist raus. Aber Werner sagt, sie wollte sich nicht von mir trennen. Warum der Mitwisser allerdings sagt, er habe ihm von einem geplanten Überfall erzählt, kann sich Werner dann nicht erklären. Und was ist das überhaupt so für ein Typ, dieser Werner? Vor Gericht verliert er häufig die Fassung, beginnt zu weinen, ja, presst die Worte heraus. Ganz so nah am Wasser gebaut haben ihn Bekannte aber nicht beschrieben. Einer nennt ihn, Zitat, einen im Rahmen der Legalität harten Geschäftsmann, der eine sehr deutliche Sprache sprechen konnte, wenn es ums Geschäftliche geht. Aber im Rahmen der Legalität, naja, nicht wirklich, wenn man sich mal die Polizeiakten über ihn anschaut. In seinen Firmen kam es immer wieder zu Auffälligkeiten im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Wegen illegaler Arbeitnehmerüberlassung, Verstöße gegen das Ausländergesetz und Lohndumping soll bereits gegen Firmen des Verdächtigen ermittelt worden sein. Und klar, das zeigt jetzt, dass Werner mit allen Wassern gewaschen scheint, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er zu einem Mord bzw. gleich 3 Morden innerhalb der eigenen Familie fähig wäre. Aber von diesem ersten Verdacht drückt man ja gleich zu Beginn des Prozesses gegen Werner auch ab. Relativ ungewöhnlich also, dass sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung hier einig sind, auch wenn das die Suche nach der Wahrheit leider nicht einfacher macht. Es wird in einem Mordfall verhandelt, aber der Angeklagte ist kein Mörder. Die Frage, um die es hier viel eher geht, ist, hat Werner die Morde beauftragt? Was sind seine Motive und was ist genau seine Rolle in dem Fall? Oder aber handelt es sich bei den beiden polnischen Brüdern um Raubmörder, die auf eigene Faust gehandelt haben? Würden die Polen Letzteres gestehen, ja dann wäre der Prozess in Bad Kreuznach relativ schnell auch wieder vorbei und zwar ohne Schuldspruch. Nur, ob man das erwarten kann? Zumal der Prozess im Nachbarland auch erst 4 Monate später starten soll. Es ist Ende Juni 2001 und die Brüder kommen wohl erst im Oktober in ihrem Heimatland vor Gericht. Früher bekäme man nur Aussagen von den beiden, wenn sie formal, korrekt und auf diplomatischem Wege geladen werden und auch das dauert seine Zeit. Also wirklich kompliziert und irgendwie so fremdbestimmt dieser Prozess. Trotzdem erhoffen sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung Antworten. Aber eine Möglichkeit gibt es ja auch noch, nämlich, dass auch die Brüder gar nichts mit dem Mord zu tun haben. Liegt erstmal fern, schließlich haben sie Spuren am Tatort zurückgelassen, aber das ist ja gar kein so großer Zufall, wie das vielleicht klingen mag, denn die beiden Männer waren zuvor über Monate eigentlich bei den Renovierungsarbeiten auf dem Bosenhof tätig. Und diese beiden Schwarzarbeiter, so stellt es zumindest der Mitwisser, so stellt es Adam dar, die sollten jetzt Zapzarab machen, wie er sagt, also Kerstin W. bestehlen. Das soll Werner ihm gesagt haben und dafür sollte er den Hof frei von Handwerkern oder sonstigen ungebetenen Gästen halten. So ist zumindest eine Version, ganze 12 davon tischt er dem Gericht im Laufe der 9 Verhöre insgesamt auf. Am Ende läuft es bei den beiden Angeklagten hinaus auf, ich habe mit der Sache nichts zu tun und ich sage die Wahrheit. Und was hier die Wahrheit ist, das wird gefühlt immer schwieriger herauszufinden. Einer, der sich der Sache sehr sicher ist, das ist Robert. Der 27-Jährige ist Werners Schwager. Seine Mutter, seine Frau und seine Schwester sind bei dem Verbrechen getötet worden. Und für ihn kann es nur Werner gewesen sein. Meine Mutter und ich konnten ihn nicht mehr ertragen, sagt er. Der sei kein erfolgreicher Bauunternehmer, wie er sich selbst immer gern genannt habe. Er habe einen seltsamen Lebensstil geführt, habe so Dinge getan, wie eine Krebserkrankung zu erfinden, weitere Lügengeschichten aufgetischt und auch noch seine Frau betrogen. Und die habe Roberts Schwester gegenüber auch angedeutet, dass sie kurz vor der Trennung waren. Wie er das erzählt, hätten seine Mutter, seine Schwester und der kleine Leon eine Last-Minute-Reise antreten wollen und in der Zeit sollte Werner seine Koffer packen. Diese Krebserkrankung hat er wohl mehreren Menschen im Laufe seines Lebens aufgetischt, aber damit nicht genug. Geschäftspartner und Weggefährten berichten im Zeugenstand davon, dass Werner auch mal erzählt hat, dass er einen Flugzeugabsturz überlebt hat, dass er sich mit dem Scheich auf der Champs-Élysées getroffen hat, dass er die Tochter von Otto Graf Lambsdorff geheiratet hat. Also das kannst du dir nicht ausdenken, er aber wohl schon. Es geht dann wirklich noch viel um das, nennen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, schillernde Leben des Angeklagten, aber auch hier wieder so richtig viel über die Taten und ob und wie er da involviert war, das lässt sich daraus nicht ziehen. Mittlerweile ist es August geworden, ein Ende des Prozesses ist mal ganz vorsichtig für den Oktober avisiert, aber ob man das halten kann, ist noch nicht klar. Jedenfalls wird jetzt so langsam klar, von den beiden Polen kann man sich im Prozess keine Hilfe erhoffen. Sie streiten alles ab, wollen da keine Verbindung zu dem Mord haben und sie dafür inklusive dem ganzen bürokratischen Rattenschwanz nach Bad Kreuznach zu bringen und zu befragen, das hätte wohl keinen Sinn. Man hat so das Gefühl, dieser Indizienprozess, der zieht sich. Der wird sich auch noch lange ziehen und für alle ganz überraschend kommt dabei Ende August nochmal ordentlich Schwung rein, denn da wird auf einmal noch im Gerichtssaal der Mitwisser Adam verhaftet. Der war bisher auf freiem Fuß, aber der Titel Mitwisser, der ändert sich nach Auffassung des Gerichts jetzt in Mittäter. Das Gericht hatte in der Sommerpause nochmal Gelegenheit, die vielen teils wirklich verwirrenden Informationen und Beweise zu sortieren und hat dann gesagt, der kann eigentlich nicht nur Mitwisser gewesen sein. Alleine am Tag vor der Tat hat Adam 23 Mal die Nummer von einem der beiden tatbeteiligten Polen gewählt. Hinzu kommen sehr widersprüchliche Aussagen, nachgewiesene Lügen und so steht dann jetzt für ihn der Tatvorwurf Anstiftung zum Mord mit Tatmerkmal Habgier im Raum. Auf Veranlassung von Werner soll er die Polen als Täter gewonnen und mit ihnen die Einzelheiten der Tat besprochen haben, heißt es in der Begründung des Haftbefehls gegen ihn. Und auch für Werner ändert sich was, und zwar der Vorwurf Mittäterschaft, der sich in Anstiftung zum Mord ändert. Die Anklage glaubt, dass er seinen Geschäftspartner Adam als Mittelsmann in den Mordplan eingeweiht hat, um nicht selbst mit den beauftragten Mördern in Kontakt treten zu müssen. Also eine sogenannte Kettentäterschaft, und wer gehofft hatte, jetzt wird die ganze Gemengelage ein wenig unkomplizierter und übersichtlicher. Tja, so kann man sich täuschen. Da passt es ganz gut, dass ein Gutachten Anfang September da deutlich mehr Ordnung und Struktur in diesen Prozess bringen kann. Denn da sagt ein Gerichtsmediziner aus und der fasst die Grausamkeit und Unordnung dann relativ nüchtern zusammen. Die drei Frauen sind alle auf die gleiche Art und Weise getötet worden. Mit einem Schlagwerkzeug, auf der einen Seite stumpf, auf der anderen Seite geformt wie ein Beil, ging der erste Angriff immer direkt auf den Kopf. Das erste Opfer, die Frau des Angeklagten, gegen 4.45 Uhr am Morgen, gerade auf dem Weg, die Hunde zu füttern. Die wird von den ersten Schlägen gegen die Hausmauer geschleudert, weitere Schläge am Boden zertrümmern ihr Gehirn. Diese Verletzungen, sagt Gerichtsmediziner Reinhard Urban, die wären schon tödlich gewesen, zumindest nach einer kurzen Zeit. Zeit, die der Täter nicht vergehen lassen will, stattdessen nimmt er das Messer und schneidet ihr die Kehle durch. Mit einem Schnitt, der so tief ist, dass er bis auf die Wirbelsäule geht. Dann das zweite Opfer, die Schwägerin des Angeklagten. Sie wird in ihrer Wohnung von dem Täter überrascht. Wieder zunächst Schläge auf den Schädel, bei ihr werden dann sogar noch Verletzungen an den Händen nachgewiesen. Heißt, sie hat sich vielleicht schon noch gewehrt oder versucht zu wehren nach den Schlägen, aber vergeblich. Auch ihr schneidet der Täter die Kehle durch. Danach, das dürfte dann so gegen 5.20 Uhr gewesen sein, erscheint der Täter im Schlafzimmer von der Herrin des Hofes, die noch schläft. Erst donnert das Schlagwerkzeug wieder auf sie nieder, dann folgt der tödliche Schnitt. Drei Frauen, alle sind auf die gleiche bestialische Art und Weise umgebracht worden, mit einer kaum zu fassenden Gefühlskälte. Für das Strafmaß ist das sicher nicht unerheblich, für die Aufklärung aber, da müssen weitere Zeugen ran. Nur Aufklärung bringen auch die nicht. Zwar horchen mal kurz einige, vor allem Zuschauer, auf, als ein Zeuge berichtet, dass Werner ihn vor Jahren schon mal als Auftragsmörder hätte gewinnen wollen, aber der Zeuge, der sich selbst als Auftragsschläger bezeichnet, den hält niemand für so richtig glaubhaft. Auch weil er mit Werners Ex verheiratet ist und der eine V-Mann-Vergangenheit hat, und so gibt es einige solche schillernde Figuren, die da aussagen und nicht wirklich etwas zur Aufklärung beitragen können. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, auch wenn da wirklich nochmal einige Zeugen auftreten, also muss ein anderer Weg her. Ein Ansatzpunkt ist es, noch einmal genauer auf den Sohn des Angeklagten zu blicken. Der hat ja überlebt, aber war das wirklich nur Zufall? Möglich. Aber es gibt noch zwei weitere mögliche Varianten. Die erste ist, Werner war der Täter und konnte diesen letzten Mord nicht übers Herz bringen. Außerdem hat der Junge ja geschlafen, also keine Gefahr, die von einem weiteren Zeugen ausgehen könnte. Eine andere Variante, der Junge hätte ohnehin nicht sterben sollen, denn damit wäre ja der eigentliche Plan von Werner, sofern er denn was damit zu tun hat, hinfällig gewesen. Der Junge ist das einzig verbliebene Glied zwischen Werner und dem Vermögen. Denn das Kind ist ein direkter Erbe und wird somit noch gebraucht, wenn man so will. Und es ist nicht nur die Verbindung zum Vermögen, sondern auch zum Mordmerkmal Habgier. Von den Zeugen, von denen wir es eben hatten, da kann sich das keiner vorstellen. Der Werner, der hat seine Frau doch geliebt. Auch das ein Punkt, der noch einmal einen ganz anderen Spin geben könnte, wenn es wirklich heißen sollte, dass die beiden eine intakte Ehe geführt haben. Ja, dann hat er ja gar kein Motiv mehr gehabt, dann war ja alles bestens eigentlich. Ganz andere Töne schlägt der Gutachter Johannes Glatzel an. Er muss sich für sein Gutachten aber mit Beobachtungen aus der Ferne quasi zufrieden geben, denn Werner hat den Mann nicht an sich herangelassen, sich nicht von ihm untersuchen lassen. Trotzdem kann Glatzel so einiges berichten. Auf den Punkt zusammengefasst lässt sich sagen, dass Werner sein Ansehen sehr, sehr wichtig ist. Und diese Reputation, die er hat, die fußt auf Besitztümern, auf Materiellem. Und damit befriedige er sein bemerkenswertes Geltungsbedürfnis, wie es heißt. Und daraus lässt sich ja schon folgern, wenn er dann von seiner Frau verlassen wird und den Hof verlassen muss, dann sieht es diesbezüglich doch recht duster aus. Oder, wie Glatzel es formuliert, er drohte der Bühne beraubt zu werden, die er für seine Selbstinszenierung brauchte. Er hätte einen Absturz befürchten müssen. Und dann sollte sich der Prozess eigentlich so langsam aber sicher mal in Richtung Schlussgerade, in Richtung Plädoyers begeben. Da sind wir jetzt schon im November 2001. Stattdessen muss sich das Gericht aber mit einem Befangenheitsantrag herumschlagen. Die Verteidigung, die ist nämlich überzeugt, dieser Richter, der ist entschlossen, ihren Mandanten zu verurteilen. Und das geht natürlich nicht. Nur, erfolgreich sind die damit nicht, kündigen dann aber auch schon an, okay, das kommt überraschend und jeder könne sich schon mal darauf einstellen, dass die Revision diese Ablehnung prüfen müsse, wenn ihr Mandant nicht freigesprochen werde. Von einem Freispruch könnte die Forderung der Staatsanwaltschaft allerdings nicht weiter entfernt sein. Jetzt endlich, gegen Ende November, da können dann die Plädoyers vorgetragen werden. Konkret heißt das nun, man fordert eine lebenslange Haftstrafe für Werner plus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt, dass er im Fall einer Verurteilung nicht nach 15 Jahren auf Bewährung hoffen darf. Motiv: Habgier. Für Adam gelten diese Forderungen übrigens gleichermaßen, lediglich die besondere Schwere der Schuld, die fordert man bei ihm nicht festzustellen. Oberstaatsanwalt Norbert Geiser sagt, dass man ein Sexualverbrechen oder einen Raubmord ausschließen könne, daher habe man den Blick ganz auf die Hintermänner der Auftragsmorde richten können. Dröseln wir das also einmal auf. Täter, das sollen wie gesagt die beiden Polen sein und von ihnen aus führt der Weg zu Adam, der sich schwarz beschäftigt hatte, der am Tattag so oft mit ihm telefoniert hatte und der kurz nach der Tat auf dem Hof aufgetaucht ist, natürlich unter einem Vorwand, aber wohl um zu schauen, ob der Auftrag denn auch erledigt wurde. Nur Adam selbst hat gar kein Motiv für diese Morde. Und so führt uns die Kette dann weiter zu Werner. Denn der hat ja eins, davon ist zumindest die Anklage überzeugt, sein Rauswurf stand unmittelbar bevor und damit auch das Ende seiner finanziellen Sorglosigkeit. Nachdem er am Dienstag seiner Frau den Seitensprung gestanden hat, ist er wohl schon einen Tag später von ihr und ihrer Mutter aufgefordert worden, den Hof zu verlassen. Daraufhin habe er den laut Oberstaatsanwalt latent vorhandenen Tötungsplan zur Ausführung gebracht. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Werner während der Morde gar nicht auf der Arbeit, sondern ebenfalls auf dem Hof war und dass er da dafür sorgen sollte oder wollte, dass sein Sohn von den Killern verschont bleibt. Die sollten sich gar nicht erst treffen, damit das Erbe durch seinen Tod nicht gefährdet würde, denn wie gesagt, der ist ja die einzig verbleibende Verbindung dazu. Die Vertretung der Nebenklage geht sogar noch einen Schritt weiter und geht davon aus, dass Werner eben nicht nur diese passive Rolle eingenommen hat, sondern aktiv auch an den Morden beteiligt war. Zumindest den ersten Schlag gegen seine Schwägerin, den soll er ausgeführt haben. Worin sich dann wieder beide Seiten einig sind, Die Aussage mit dem Abschiedskuss zu seiner Frau um 6.10 Uhr, die kann nicht stimmen. Der Todeszeitpunkt, der war spätestens um 6.05 Uhr. Höchststrafe also. Und das mit voller Überzeugung vorgetragen, kein Zweifel für die Staatsanwaltschaft, aber eine Fülle künstlicher Verstrebungen für die anderen, nämlich die Verteidigung. Diese Verstrebungen, wie die das bezeichnen, die habe die Anklage immer wieder juristisch repariert. Also vom Täter zum Anstifter, zum latenten Mittäter und auch Adams Rolle, die wechselt ja. Hauptsache irgendwie verurteilen. Ein Freispruch ist aber keine Katastrophe, gibt ein Anwalt den Richtern zu bedenken, ein Fehlurteil ist eine. Alle Vorwürfe seien konstruiert. Man unterstelle immer erst eine Tat und dann bemühe man sich um das Zurechtbiegen der Indizien, damit auch alles passt. Es gibt nicht die Spur eines Beweises für einen Mordkomplott aus heiterem Himmel, so der Verteidiger, der auch zu bedenken gibt, dass Werner ja die Spur zu den wahren Mördern aufgezeigt habe und dass sich ein Mittäter so sicherlich nicht verhalten würde. Auch Adams Verteidiger geht in eine ähnliche Richtung. Die Beweise reichen nicht, beziehungsweise die Indizien. So zweifelt er etwa daran, dass die vielen Telefonate etwas aussagen. Auftragsmord, das macht man nicht am Telefon aus, sagt er. Er sieht nicht ansatzweise einen Beweis für die Anstiftung und er sieht auch Ungereimtheiten. Wieso braucht es einen Mittelsmann, wenn Werner zur Tatzeit ohnehin auf dem Hof ist? Der Verteidiger sagt, konstruieren kann man alles. Die Polizei hat weggelassen, was nicht ins Schema passte. Adam selbst, der folgt diesem Plädoyer. Er sagt, es ist für mich unverständlich, wie man mir so etwas vorwerfen kann. Wer so etwas tut, ist krank. Ich bin doch nicht krank. Und Werner? Der sagt kurz und knapp, ich habe mit der Sache nichts zu tun, ich bin kein Mörder. Und jetzt, wo beide Seiten ihre Plädoyers vorgetragen haben, da kann dieser lange Prozess endlich zu einem Ende kommen. Also theoretisch zumindest, jetzt liegt es am Gericht zu entscheiden, wie es sich am wahrscheinlichsten zugetragen hat. Und eines schon mal vorweg, das ins Gewissen reden, ein Freispruch ist keine Schande, ein Fehlurteil ist aber eine, das hat nichts gebracht. Das Gericht folgt fast punktgenau der Staatsanwaltschaft und sagt, Werner soll lebenslänglich hinter Gittern und stellt bei ihm auch noch die besondere Schwere der Schuld fest. Er habe aus niederen Beweggründen gehandelt, seine Ehe habe vor dem ausgestanden und aus Angst um den Verlust seiner sozialen Stellung habe der, Zitat, narzisstisch und rücksichtslos veranlagte Angeklagte den Mordplan entwickelt, um seinem Rauswurf zuvorzukommen. Damit bekommt er also die Höchststrafe. Für Adam fällt das Urteil zumindest ein wenig glimpflicher aus als möglich, denn der wird zu 10 Jahren Haft verurteilt. Er habe als Mittelsmann fungiert und genau gewusst, was er da eigentlich für wen mache. Ich habe es ja eben schon gesagt, zumindest bei Werner folgt das Gericht also 1:1 dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, allerdings tut es das nur beim Strafmaß. Unterschiede gibt es beispielsweise beim Mordmerkmal, denn da wird nicht Habgier, sondern es werden niedere Beweggründe angenommen, weil der Angeklagte um den Zusammenbruch seiner sozialen Stellung habe fürchten müssen. Die Richter sagen, dass jemand wie er in einer solchen Situation zum Äußersten greift, ist nachvollziehbar. Auch dieses Fädenziehen im Hintergrund, das sei eine Verhaltensweise, die sich bei ihm immer wieder habe nachweisen lassen. Die Ehe, das habe das Gericht annehmen können, ja müssen, die habe vor dem ausgestanden. Auch wenn Werner selbst sagt, dass das nicht so war und auf eine Spur, da sind wir hier noch gar nicht eingegangen, einfach weil es so viele waren, aber die wird hier im Urteil nochmal wichtig. Und zwar will Werner die Spur zu ominösen Hundekäufern oder Interessenten legen. Die seien doch auch auf dem Hof gewesen, vielleicht waren die das ja. Nur auch nach unzähligen Zeugenbefragungen, niemand außer Werner hat die je gesehen, geschweige denn irgendetwas davon mitbekommen. Also sieht das Gericht diese Trugspur als weiteres, ja vielleicht sogar entscheidendes Indiz für seine Schuld an. Warum sonst sollte er sich eine solche Geschichte ausdenken, wenn nicht um sich selbst aus dem Visier zu bringen? Aus dem Visier will auch die Verteidigung ihren Mandanten bringen. Das soll zumindest mit der beantragten Revision im Juli 2002 erreicht werden. Es sind jetzt also knapp 8 Monate vergangen und während hier schon die Revision geprüft wird, beginnt in Polen erst der Prozess gegen die beiden Brüder, die die eigentlichen Mörder gewesen sein sollen und die Tat ausgeführt haben sollen. Das Urteil in dem polnischen Prozess wird den Ausgang der Revision wohl nicht beeinflussen, glaubt Oberstaatsanwalt Grieser. Er geht davon aus, dass man im Januar mit einem Urteil zum Revisionsantrag rechnen könne. Und obwohl im Schnitt nur 5-10% aller Revisionsanträge stattgegeben werden, sieht die Verteidigung eine realistische Chance. Denn es soll zu einer mündlichen Verhandlung kommen und das ist eine Ausnahme, denn sonst teilen die Richter aus Karlsruhe ihre Entscheidung immer nur schriftlich mit. Es zeigt, dass in dem Fall noch Fragen offen sind, so ein Anwalt. Er schätzt seine Erfolgsaussichten auf über 50%, wie er sagt. Vorsichtiger Optimismus also? Der zentrale Punkt im Bosenhof-Prozess, der für die Revision wichtig sein wird, der scheint aber nicht die Schuldfrage zu sein, sondern ein vermeintlich formaler Fehler. Denn zunächst steht Werner ja wegen dreifachem Mordes vor Gericht, dann ändert sich die Lage aber ja und am 12. Verhandlungstag, also dauert eine ganze Weile, da wird die Anklage dann auf Anstiftung zum Mord geändert. Und dann, so ist der Anwalt überzeugt, dann hätte der Prozess mit geänderter Anklage neu beginnen müssen. Es geht um einen völlig anderen Tatort und eine andere Tatzeit, so der Verteidiger. Und tatsächlich, es wird zu einem neuen Prozess kommen. Am 25. Januar 2003, da titelt die AZ Fehler beim Bosenhof-Urteil. Gegen Adam muss der Prozess erneut starten. Die Karlsruher Richter hatten gar keine Wahl, sagt dazu der Revisionsspezialist Ulrich Ziegert gegenüber der Zeitung. Sie müssen das Urteil aufheben. So klare Rechtsfehler gibt es bei Revisionen selten, so Ziegert weiter. Aber das gilt nur für Adam. Werner hingegen muss nicht noch einmal auf der Anklagebank Platz nehmen. Sein Revisionsantrag wurde abgelehnt. Das heißt nicht, dass hier nicht ebenfalls Fehler gemacht wurden. Vielmehr ist das die Folge daraus, dass seine Verteidiger, anders als die von Adam das getan hatten, nach dem geänderten Tatvorwurf keinen Antrag auf eine Aussetzung des Verfahrens gestellt haben. Adams Anwälte hatten das aber wie gesagt getan und das Gericht hat aber gesagt, nee, das wird wohl nicht nötig sein. Dabei wäre es ihr gutes Recht gewesen, sich nach diesen jetzt anderen Vorwürfen und anderen Tatsachen zumindest noch einmal neu zu sortieren, anders aufzustellen. Und das zieht sich jetzt wieder ganz schön. Zunächst einmal heißt es, dass es bis zum Sommer dauern könnte, bis der neue Prozess überhaupt startet. Also das sagt man schon im Februar. Und dann wird auch noch bekannt, dass es wohl 26 Verhandlungstage werden sollen, über die dann verhandelt wird. Klar, wird wieder komplett neu aufgerollt und damit steht allen Beteiligten eine üppige Verlängerung bevor, die dann letztendlich am 19. September 2003, also fast genau 3 Jahre nach dem Dreifachmord, startet. Und so mittendrin in den Verhandlungen zu dem Verbrechen kommt dann ungeahnt viel Bewegung in die Sache, denn jetzt heißt es, einer der beiden Polen soll entgegen bisheriger Angaben doch zu einer Zeugenaussage bereit sein. Jetzt wird es aber noch komplizierter, als diese Gemengelage ohnehin schon ist, denn die Aussage lehnt das Gericht in Polen ab. Der polnische Staatsbürger schweigt in seinem Prozess in seiner Heimat, will aber nach Kreuznach und dort noch während des laufenden Verfahrens gegen ihn aussagen. Und das geht nicht. Wer aber aussagen kann, das ist ein weiterer polnischer Staatsbürger, nennen wir ihn Damian. Er ist als Pferdepfleger auf dem Bosenhof beschäftigt und auch in der Unterkunft untergebracht, in dem die anderen Schwarzarbeiter von Adam wohnen. Und der hat ein seltsames Verhalten seines Arbeitgebers rund um die Tatzeit beobachten können. Zunächst habe Adam ihm einen Tag vor der Tat gesagt, dass er zum Tattag erst später auf dem Hof erscheinen soll. Dort seien Interessenten, die einen Hund kaufen wollten und die sollten ihn nicht sehen. Am Abend vor der Tat seien die mutmaßlichen Täter in die Unterkunft gekommen und hätten alle Sachen gepackt. Sie wollten wohl zurück nach Polen. Gehen wir zum Tattag. Am Nachmittag habe Adam den Pferdepfleger angerufen und gesagt, dass auch er sofort zurück nach Polen fahren solle. Sie haben sich später auch noch getroffen. Da hat Adam Damian Geld gegeben und gesagt, wenn euch die Polizei fragt, sagt, dass die, also damit meint er eine der Ermordeten, euch gesagt hat, dass ihr heute später kommen solltet. Außerdem habe er gesagt, dass die Arbeitskleidung samt Schuhe der beiden Brüder verschwinden sollte. Ein seltsames Verhalten und in Polen hat Damian dann einen der beiden Brüder getroffen in neuen eleganten Klamotten, wie er sagt. Er hat ihm da wohl gesagt, dass er mit den Morden nichts zu tun habe und dass er eine Firma eröffnen will. Für Damian ein Zeichen, dass er Geld hatte. Geld aus einem Auftragsmord? Und während zunächst wenig Entlastendes für Adam auf die Tagesordnung kommt, geht es dann plötzlich ganz schnell. Und das schreibt auch ein Kollege in der AZ. Es geht unerwartet schnell. Denn am 18. November 2003, da schreibt die Zeitung, der 38-Jährige, der im ersten Prozess zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt worden war, verließ das Gericht als freier Mann. Und das kommt dann wirklich überraschend. Das Gericht sieht es nach nur 12 Verhandlungstagen als erwiesen an, dass er von den Morden nichts gewusst habe und dass ihm keine Beteiligung an diesen zur Last gelegt werden kann. Aus Adams Sicht habe Werner ihn nach Polen gefragt, die einen Raubüberfall begehen sollen. Das Opfer, seine Schwiegermutter. Und wir haben ja schon einige seiner Geschichten gehört. Adam denkt, dass das jetzt wieder so ein Fantasieding von ihm ist, aber Werner, der lässt nicht locker. Er bedrängt ihn regelrecht, bis Adam ihm einen Zettel mit erfundenen Namen und Telefonnummern gibt. Und das führt eben jetzt dazu, dass er das Gericht als freier Mann verlassen darf, denn er wurde in Anführungszeichen jetzt nur für das Nichtanzeigen einer Straftat verurteilt. Zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten und die hat er im Rahmen seiner ersten Verurteilung ja schon längst abgesessen. Zu dem doch überraschenden Urteil kommt das Gericht, nachdem es sich intensiver mit den Persönlichkeiten von Werner und Adam beschäftigt hat. Der Blick auf Werners Lebenswandel zeige, dass dieser mehrmals bei seinen Unternehmungen andere Personen schwer geschädigt hat, es aber auch verstanden hat, sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Jetzt aber, da muss er für seine Taten büßen. Und andere, die werden nicht mit reingezogen, zumindest nur so weit, wie sie auch wirklich beteiligt gewesen sind. Ganz schön langer Prozess am Ende, aber es zeigt sich eben auch, dass es sich lohnen kann, dran zu bleiben. Dass der Rechtsstaat auch für die Menschen funktioniert, die schon etwas auf dem Kerbholz haben. Dabei sollte man bei aller Freude des Angeklagten und seiner Anwälte am Ende aber nicht vergessen, um was für ein grausames Verbrechen es in diesem Fall ging. Und was wohl aus dem Jungen wird, der das alles überlebt hat. Damit endet der heutige Fall. Ich hoffe, ihr fandet ihn spannend. Wenn dem so ist, dann lasst doch eine Bewertung oder einen Kommentar da und vor allem abonniert Abgrundtief, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Danke dafür, danke auch fürs Zuhören bis zum Ende und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.